Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Oh wow. Yeah. Oh my goodness. Yeah. 8, 7, 6, 5.
Das war etwas heute Nacht im All, rund 11 Millionen Kilometer entfernt. Die DART-Mission der NASA war erfolgreich, en point. Das ist unser großes Thema jetzt zuerst in dieser Forschung Aktuell-Sendung. Mit mir heute Katrin Kühn. Und kleine Erinnerung, bei der Mission geht es um nicht weniger als die Rettung der Erde. Das zu proben für den Fall, dass uns wirklich einmal ein Asteroid bedroht und ihn dann rechtzeitig abzulenken. Und entsprechend groß auch die Ekstase um kurz nach 1 Uhr Nacht.
Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. All right.
Das war wirklich großes, großes Kino da bei der NASA. Wie groß, das kann uns Karl Urban erzählen und erklären. Wissenschaftsjournalist mit einer großen Liebe zu allem rund ums All und auch einer derjenigen, die heute Nacht wach waren. Und ich habe eben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Für alle die, die das nicht waren, wach auch. Warum ist das, diese DART-Mission, nicht irgendeine Weltraummission?
Also ich würde sagen, da gibt es mindestens zwei Aspekte. Zum einen ist ja Raumfahrt meistens Grundlagenforschung. Also da steckt jetzt keine konkrete Anwendung hinter neuen Bildern von Jupiter oder Pluto. Die sind einfach nur schön. Hier bei der DART-Mission ist es wirklich anders, weil es gibt eine sehr, sehr konkrete Anwendung. Nämlich man möchte eine Technik erproben, die Erde gegen Asteroiden und Kometen zu verteidigen. Und dazu kommt vielleicht noch so eine Prise Popkultur. Hollywood hat die Asteroidenabwehr ja vielfach vorgelebt, nicht immer ganz akkurat, aber da spielten die Amerikaner und die NASA spielte da eine große Rolle. Und jetzt hat genau das die NASA halt in echt getan.
Und dann war das ja folgendes Szenario. Die DART-Sonde rast mit 20.000 Kilometern pro Stunde auf zwei Asteroiden zu, Didymos und Dimorphos, und schlägt dann auf den kleineren der beiden ein, Dimorphos. Wie lief das genau? Also DART hat ja getroffen, das konnte man sehr gut mitkriegen, aber da gibt es ja noch viel, viel mehr daneben.
Genau, also DART hat getroffen und das werten eigentlich auch alle als die größte Leistung und so sehen das auch die Ingenieure, die relativ stolz waren. Ihr könnt mir mal zu einem reinhören.
This mission was straight down the middle of what our expectations were and there were no adjustments needed.
No, zero.
Zero Adjustments. Das war jetzt eine NASA-Aufnahme gestern Nacht, als sie das alles beobachtet haben. Keine Anpassungen nötig. Null, Zero. Was steckt hinter diesem Zero?
Genau, also dieser Anflug war relativ rasant. Ne? Also die Sonde war relativ schnell unterwegs. Die Kamera an Bord hat aber, weil der Asteroid so klein ist, dieser kleine Asteroidenmond Dimorphos, 160 Meter, hat erst eine Stunde vorher den überhaupt sehen können. Mit der Zeit hat man dann in diesem Livestream, es gab ja ein Bild pro Sekunde, was da übertragen wurde, Didymos, den größeren, den Mutterasteroiden, erstmal ganz gut gesehen. Der war so eher ein bisschen hellgrau. Der kleine war erstmal nur als dunkelgraues Pixel zu erkennen. Auf den war dann die Sonde ausgerichtet. 20 Minuten vorher war DART dann im sogenannten Precision Lock. Das bedeutet in einem vollautonomen Modus. Und 5 Minuten vor dem Einschlag hat man auch gesehen, dass die Ingenieure sich zurücklehnen, weil sie dann auch wirklich nicht mehr eingreifen konnten. Und exakt wie geplant um 1.14 Uhr deutscher Zeit sind dann die letzten Bilder sehr nah über der Oberfläche übermittelt worden. Da sieht man die Dimorphos wirklich aus einer Landschaft aus großen Brocken, Felsbrocken. Wie Felsbrocken sieht das aus? Vermutlich verbacken mit kosmischem Staub. Und wie genau DART getroffen hat, das konnten die Ingenieure auch schon sagen, nämlich mit einer Genauigkeit von 17 Metern. Und wenn man sich überlegt, dass Dimorphos 160 Meter nur groß ist, eigentlich ziemlich exakt in die Mitte.
Und das ist einfach nur ziemlich erstaunlich. Und dann müssen wir jetzt ja sagen, die Sonde ist jetzt zerstört und damit ja auch ihre Kamera. Wie geht es da jetzt weiter? Wir wollen ja natürlich wissen, hat es denn geklappt, dieses Asteroidenschubsen? Und welche Folgen hatte das alles?
Genau, da ist letzte Nacht parallel relativ viel passiert. Es wurden sehr viele große Teleskope auf der Erde, aber auch im Weltraum auf Dimorphos gerichtet. Und eines dieser Videos wurde auch schon veröffentlicht, nämlich von einem Teleskop auf Hawaii. Das war auch wirklich, sieht auch wirklich beeindruckend aus, wie da dieser Punkt, der vor dem Sternenhimmel entlang zieht, plötzlich sehr hell wird und dann so halbkreisförmig sich eine Staubwolke entfernt. Also man konnte das sehen und da gab es sicher noch viele größere Teleskope, die das noch deutlich besser gesehen haben. bekommen. Diese Aufnahmen sollen jetzt in den kommenden Monaten sehr genau ja, auch fortgeführt werden. Da geht es auch darum, wie schnell der Umlauf von Dimorphos um Didymos sich verändert hat, wie stark der sich verändert hat. Das bewegt sich im Bereich von wenigen Sekunden wahrscheinlich, aber das ist dann letztlich die Größe, die interessant ist, um sagen zu können, ob sich so ein Objekt, wenn es sich der Erde nähert, dann auch wirklich ablenkbar wäre. Und am spannendsten dürfen jetzt vermutlich in den nächsten Wochen erstmal die Bilder von Licia Cube sein. Das ist so ein kleiner Satellit, der in Italien gebaut wurde. Und der ist ein Stück hinter DART hergeflogen und hat wirklich diesen Einschlag aus großer Nähe beobachtet. Aber diese Daten müssen halt noch übertragen werden.
Und jetzt unter dem Strich Stand heute, was heißt das jetzt für das Projekt Asteroidenabwehr? Also das Ziel, wenn doch mal ein solcher Asteroid gefährlich auf die Erde zurast, ihn abzuwehren, abzulenken.
Also ich würde sagen, es ist noch ein bisschen zu früh, das genau zu sagen. Ich habe heute früh auch mit zwei Forschern telefoniert, die ja gerade erst anfangen, diese Daten und diese Bilder sich anzuschauen. Was man schon sagen kann, es ist auf jeden Fall möglich, eine Raumsonde mit hoher Präzision und hoher Geschwindigkeit in so einen Asteroiden zu lenken. Wie effizient diese Art der Asteroidenabwehr funktioniert, das ist die eigentliche große Frage, die große Unbekannte ist, wie reagiert der Asteroid, also wie ist seine Oberfläche beschaffen, wie elastisch reagiert er. Und das wird man vermutlich in mehreren Schritten untersuchen, also mit der genauen Auswertung der Bilder, auch der Teleskopbeobachtung in den nächsten Monaten und zuletzt sogar noch mit einer neuen Raumsonde, nämlich die mit der ESA-Mission Hera, die ab 2026 zu Dimorphos kommen soll.
Und damit sind wir wieder bei dem Oh my God, dem großen Kino von vergangener Nacht. Karl Urban, vielen, vielen Dank. Und hören wir doch noch mal rein kurz in das große Kino bei der NASA unter anderem.
Oh my gosh.
Oh wow.
Awaiting visual confirmation.
We got it? Und jetzt ziemlicher Themenschwenk von der Rettung der Erde weg zu Schimmelpilze aus dem Kühlregal. Manche greifen da ja ganz bewusst zu, beim Edelschimmelkäse, Roquefort und Gorgonzola zum Beispiel. Aber nicht bei allem Käse ist Schimmel ja erwünscht und gut. Risikokandidaten, darauf weisen Lebensmittelchemiker jetzt hin, ist etwa lange gereifter körniger Hartkäse, also zum Beispiel Parmesan. Was da gut fürs Aroma ist, die lange Zeit im Reifekeller, kann leicht auch zu einer Belastung mit nicht erwünschten Schimmelpilzen führen. Auf dem Deutschen Lebensmittelchemiker-Tag in Hamburg ging es genau darum und Volker Mrasek berichtet jetzt darüber.
Ronald Maul muss zugeben, dass er selbst nicht weiß, woher der Name eigentlich stammt. Sterigmatocystin. Doch was der Lebensmittelchemiker vom Max-Rubner-Institut in Kiel sagen kann: Bei dem Zungenbrecher handelt es sich um ein potentes Mykotoxin, einen Giftstoff produziert von Schimmelpilzen und bisher nicht so sehr im Fokus der Forschung. Dabei steht Sterigmatocystin sogar im Verdacht, Krebs auszulösen.
Tatsächlich ist die Bewertung noch in der Mache und man tut sich ein bisschen schwer, auch auf europäischer Ebene damit, weil ein paar Daten fehlen. Aber die Hinweise sind ziemlich eindeutig.
Auf dieses Pilzgift stieß Mauls Arbeitsgruppe bei der Analyse von über 60 verschiedenen Hart- und Weichkäseproben aus dem Handel. Untersucht wurden sie am Institut für Sicherheit und Qualität bei Milch und Fisch. Demnach fand sich Sterigmatocystin vor allem in Grana Padano, einem beliebten italienischen Hart- und Reibekäse. 8 von 10 Proben wiesen Spuren des Schimmelpilzgiftes auf. Der Höchstwert lag bei 5 Mikrogramm pro Kilogramm Lebensmittel. Es gehe hier um Käse, der traditionell sehr lange gelagert werde.
Der eben auch ganz klassisch in Kellern zur Reife gebracht wird, da liegt und mit Salzlake dann noch tonusmäßig abgerieben wird. Aber er wird dann über Monate jetzt nicht mehr grundsätzlich gereinigt. Und das sind natürlich gute Bedingungen, wo natürlich dann auch zum Teil Schimmelpilze ihr Habitat finden können. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da furchtbar verschimmelte Käseleibe rumliegen. Das ist etwas, was kaum erkennbar sein wird, aber trotzdem dann zu einer Toxinbildung führt.
Ein weiteres krebsverdächtiges Schimmelpilzgift ist Ochratoxin A. Auch damit kann Hartkäse kontaminiert sein. Vereinzelte Hinweise darauf gab es schon früher. Das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin hat nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich das Pilzgift routinemäßig nachweisen lässt und die Methode bereits getestet. An Grana Padano und an Parmesan vom deutschen Markt. Insgesamt 40 Proben, so Christoph Hutzler aus der Fachgruppe für Pilz- und Pflanzentoxine.
Es gab Proben, die gerieben waren, es gab Proben, die wir am Stück untersucht haben und
ungefähr in der Hälfte der geriebenen Käseproben waren positive Ochratoxin A-Befunde.
Der höchste gemessene Gehalt betrug laut dem Chemiker 16 Mikrogramm Ochratoxin A pro Kilogramm Käse. Ronald Mauls Arbeitsgruppe in Kiel wies das Pilzgift in ihren Proben sogar in noch etwas höheren Konzentrationen nach. Solche Werte übertreffen die erlaubten Höchstgehalte, die für andere Lebensmittel schon existieren, etwa für Getreideprodukte, Kaffee, Fruchtsäfte und Wein. Jetzt zeige sich, dass auch Hartkäse eine relevante Aufnahmequelle für Ochratoxin A sei, sagt Stefan Weigel. Er leitet die Fachgruppe für Pilz- und Pflanzentoxine im Bundesinstitut für Risikobewertung. Den ersten Analysen sollen nun weitere folgen in einem nationalen Untersuchungsprogramm.
Wir stellen die Methoden zur Verfügung. Die Landesuntersuchungsämter werden halt dann die Befunde erstellen, wie weit das verbreitet ist. Und dann muss der nächste Schritt sein, wenn die wirklich besorgniserregend sein sollten, dann eben zu gucken, wie man dann Minimierungsmaßnahmen und Strategien entwickeln kann.
Auch für Stigmatocystin gilt, am häufigsten fand sich das Pilzgift in geriebenem Grana Padano. Ronald Mauls Erklärung dafür:
Wenn ich einen Hartkäse reibe und ihn als geriebenen Käse verkaufe, darf ich die Rinde mitverkaufen. Die Rinde ist natürlich das, was oberflächlich im Kontakt, im Austausch mit der Umwelt ist. Da würden die Pilze wachsen.
Daher auch der Rat an besorgte Verbraucherinnen und Verbraucher.
Dass man zumindest Hartkäse einfach am Stück kaufen sollte und vielleicht nicht unbedingt auf die geriebenen Produkte zurückgreifen sollte. Man weiß eben auch, dass die Pilze Toxine bis einen halben, maximal einen Zentimeter in den Käseleib überhaupt reinbringen können.
Am besten also die Rinde großzügig abschneiden.
Ansonsten muss man tatsächlich abwarten, was die wirklich jetzt anstehende toxikologische Bewertung von diesem Mykotoxin noch bringt. Also da würde ich jetzt nicht sagen, sollte man weniger essen oder sollte man ganz drauf verzichten. Aber es ist tatsächlich etwas, was man unbedingt im Auge behalten sollte.
Bestätigt sich bei den kommenden Untersuchungen, dass lange gereifter Käse häufig kontaminiert ist, sind in Zukunft Grenzwerte für die Mykotoxine denkbar. Die müssten die Hersteller dann zwingend einhalten.
Lange Reife und schimmelige Rinde aber. Volker Mrasek über Forschung zu belastetem Hartkäse, vorgestellt auf dem Deutschen Lebensmittelchemikertag. Was ist wichtig, wenn Politik eine Gesellschaft durch Krisenzeiten bringen will, wenn eine Gesellschaft selbst gut durch eine Krise kommen will? Das sind große Fragen und in der Pandemie Corona gab es darauf neue Antworten. Ende vergangener Woche haben WHO, also Weltgesundheitsorganisation, und die Charité dazu eine Vortragsreihe in Berlin organisiert. Das Ziel: interdisziplinäre Wissensverknüpfung, um Pandemien besser zu bewältigen. Und in den Vorträgen in Berlin ging es nicht um Impfstoffe, Medikamente oder Krankheitsfolgen, sondern im Fokus war Vertrauen. Wie wichtig ist Vertrauen der Menschen in ihre Regierung und auch der Regierung in die Bürger? Christine Westerhaus berichtet.
Bringt man die sozialwissenschaftlichen Studien auf einen Nenner, wird eines schnell klar.
Trust matters.
Vertrauen ist sehr wichtig. Es ist Teil der zentralen Lösungen in einer Pandemie.
Doing a pandemic.
Sagt der dänische Politikwissenschaftler Michael Bang-Pedersen von der Aarhus-Universität. Er ist Mitglied im dänischen Covid-19-Expertenrat und untersucht im sogenannten HOPE-Projekt, wie Demokratien die Pandemie bewältigen. Krankheitserreger breiten sich über Menschen aus. Wie gut sie sich an Maßnahmen halten, die Ansteckungen verhindern, beeinflusst den Verlauf einer Pandemie deshalb maßgeblich.
Studien aus der ersten Phase der Pandemie haben gezeigt, in Ländern, in denen die Menschen großes Vertrauen in die Regierung haben, haben die Leute während der ersten Infektionswelle ihr Verhalten stark geändert und es gab auch weniger Ansteckungen. Und eine weitere Studie ergab, in Staaten, in denen Menschen den Gesundheitsbehörden vertrauen, lassen sich viel mehr Menschen impfen.
When it comes to COVID-Vaccines.
Gleichzeitig beobachteten Michael Bang-Pedersen und sein Team aber auch, in vielen Ländern vertrauen inzwischen weniger Menschen ihrer Regierung als noch vor Beginn der Pandemie. Um zu untersuchen, ob Entscheidungsträger das verlorene Vertrauen durch bedingungslose Offenheit wieder aufbauen können, haben Pedersen und sein Team eine repräsentative Befragung durchgeführt. Fast 10.000 Dänen und US-Amerikaner sollten angeben, ob sie sich mit einem fiktiven Vakzin impfen lassen würden. In einem Fall stellten die Gesundheitsbehörden den Impfstoff als nicht sehr effektiv mit verschiedenen Nebenwirkungen dar. Im anderen Fall wurde das Vakzin als absolut sicher gepriesen. Die Teilnehmer bekamen aber nur sehr vage Informationen. Wie erwartet lehnten die meisten Teilnehmer den als ineffektiv und nebenwirkungsreich gepriesenen Impfstoff ab.
That's not surprising. People are reasonable.
Das ist nicht überraschend. Die Leute sind vernünftig. Aber was wir auch gesehen haben, dasselbe passierte in der Situation, in der den Menschen dazu geraten wurde, den Impfstoff zu nehmen. Wenn die Menschen nicht mit klaren Informationen versorgt werden, denken Sie darüber nach, was Ihnen verschwiegen wird. Und das reduziert ebenfalls Ihre Bereitschaft, sich impfen zu lassen.
Heißt, es ist wichtig, alles zu erklären und dabei Unsicherheiten oder auch mögliche negative Aspekte nicht zu verschweigen. Denn, das ist die zweite Botschaft dieser Untersuchung, die Kommunikationsstrategie der Gesundheitsbehörde wirkte sich stark auf das Vertrauen der Befragten aus.
Diejenigen, die nur vage, beruhigende Informationen erhielten, verloren ihr Vertrauen in die Behörden, die für den Impfstoff warben. Bei denjenigen, die die negativen Informationen erhalten hatten, war das Vertrauen hingegen gewachsen. Das bedeutet sozusagen, dass man manchmal eine Schlacht verlieren muss, um den Krieg zu gewinnen. Dass man Probleme offen darlegen muss, um das Vertrauen zu erhalten. Denn Vertrauen ist eine wichtige langfristige Ressource in einer Krisensituation.
Resource during a crisis.
Gleichzeitig sei es aber auch wichtig, dass Politiker ihre langfristige Strategie in einer Krisensituation offenlegen und dass sie die Bevölkerung in Entscheidungen einbinden, insbesondere dann, wenn es um unpopuläre Maßnahmen geht.
But that also requires.
Aber das setzt voraus, dass Politiker der Bevölkerung vertrauen. Pläne gehen nicht immer auf und man braucht dann Gewissheit, dass die Menschen mit dieser Unsicherheit umgehen können. Dass sie verstehen, warum man die Pläne ändern musste.
Diesen Punkt hält auch Ralf Hertwig für wichtig. Der Psychologe forscht am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung.
Also Transparenz ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was auch wichtig ist, ist ein Verständnis dafür, dass in dieser Krise Dinge sich ständig ändern, dass alle Institutionen, auch einschließlich der Wissenschaft, ständig auf einer Lernkurve sind, Dinge sich verändern müssen und auch die Entscheidungsträger sich korrigieren müssen. Das ist nahezu unvermeidlich und dazu gehört auch sicher ein besseres Verständnis für diese Risiken, mit denen wir zu tun haben, also Risikokompetenz und was der amerikanische Kontext Scientific Literacy nennt. Also auch ein Verständnis dafür, wie Wissenschaft eigentlich tickt und funktioniert.
Nicht zuletzt sei es in Krisenzeiten aber nicht nur wichtig, dass der Staat seinen Bürgern vertraut und umgekehrt. Die Menschen müssen sich auch auf die Solidarität ihrer Mitmenschen verlassen können.
Also kann ich vertrauen, dass die anderen sich jetzt auch an diese Regeln halten oder sich auch um mein Wohlbefinden Gedanken machen, die Maske tragen? Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich in die U-Bahn gehe, dass die anderen sich auch an die Regeln halten? Und das ist genauso wichtig, also dieses Vertrauen, das wir untereinander haben, in die gegenseitige Solidarität, ist genauso wichtig wie die anderen Formen des Vertrauens.
Und ich erinnere mich an dieses Sprichwort da jetzt hier aus den Niederlanden. Vertrauen kommt zu Fuß und geht zu Pferd. Dazu, dass Vertrauen schwer aufzubauen, aber leicht zu zerstören ist. Und das passt auch hier ja ganz gut. Christine Westerhaus hat berichtet über die WHO-Veranstaltung zur Komplexität von Pandemien in Berlin. Und damit jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung. Michael Stang ist dazu mit im Studio.
Manche Menschen in Tibet sind gut vor der Sonne geschützt, denn sie verfügen genetisch über einen bislang unbekannten UV-Schutz, der offenbar mit dem Leben in großer Höhe zusammenhängt. Ein Team der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hatte für seine Studie über 1200 indigene Menschen in Tibet untersucht, die auf gut 2200 bzw. über 4300 und mehr als 5000 Metern Höhe leben. Die Wissenschaftler sammelten Blutproben der Freiwilligen und führten unter anderem genomweite Analysen durch. Dabei entdeckten sie genetische Anpassungen an die starke UV-Strahlung in großen Höhen. Konkret identifizierten sie eine Variante eines Hautpigmentierungsgens, das mit einer effizienten Bräunungsfähigkeit für den UV-Schutz verbunden ist. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachblatt PNAS.
Im Erdinneren könnte es einen Ozean geben.
Die Übergangszone zwischen oberem und unterem Erdmantel enthält erhebliche Mengen Wasser. Das geht aus einer Studie eines internationalen Teams hervor, die im Fachblatt Nature Geoscience vorgestellt wird. Die Forschenden hatten einen seltenen Diamanten aus 660 Kilometern Tiefe mithilfe verschiedener spektroskopischer Methoden untersucht. Die Analysen ergaben, dass der Stein zahlreiche Einschlüsse mit einem hohen Wassergehalt enthält. Demnach gelangt Ozeanwasser zusammen mit abtauchenden Platten bis in die Übergangszone. Der Wasserkreislauf unseres Planeten bezieht also auch das Erdinnere mit ein.
Versteinerte Exkremente und was sich aus ihnen über das Frühjahr lernen lässt.
Ein schwedisches Geoforschungsteam hat Dutzende fossile Kotreste untersucht, die in den vergangenen Jahren in Grönland ausgegraben wurden. Diese sogenannten Koproliten sind 360 Millionen Jahre alt. Sie zeigen, dass es damals mehr Wirbeltiergruppen gab, als es Fossilien bislang angeben, heißt es im Fachblatt Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology. Anhand der Größe, der Form und der Zusammensetzung der Exkremente konnten die Forschenden 8 verschiedene Arten von Koproliten ausmachen, die von verschiedenen Produzenten stammen müssen.
Die Zahl heißer Tage in Deutschland nimmt zu.
Vor Beginn des Extremwetterkongresses in Hamburg gab es die Mitteilung, die Zahl heißer Tage hat sich seit den 1950er Jahren verdreifacht, von etwa 3 Tagen pro Jahr auf derzeit durchschnittlich 9 Tage. Die mittlere Anzahl der Tage mit einer Temperatur unter 0 Grad habe im gleichen Zeitraum abgenommen von 28 auf 19 Tage. Schätzungen zufolge könnte es bis 2060 eine weitere Zunahme um 5 bis 10 heiße Tage im Jahr in Norddeutschland und 10 bis 20 heiße Tage in Süddeutschland geben. Der Extremwetterkongress beginnt morgen.
Unsere Vorfahren nutzten früh Hightech-Kleber.
Zumindest griffen unsere Ahnen in der Mittelsteinzeit in Südafrika vornehmlich zu Kleber aus der Steineibe. Und das, obwohl natürliche Klebstoffe wie Harz, Latex oder Gummi zur Verfügung standen. Die Herstellung des Klebers, eine derartige Masse aus Nadelbäumen, ist aufwendig. Dennoch kam überwiegend dieses Haftmittel vor rund 100.000 Jahren zum Einsatz, um steinerne Speerspitzen an Holzspeeren zu befestigen, notiert ein Team der Universität Tübingen im Fachblatt PNAS. Dies könne als Hinweis für die kognitive und technologische Entwicklung interpretiert werden, da unsere Vorfahren ein technisches Verfahren mit hohem Zeitaufwand in Kauf nahmen, um ein besseres Produkt zu erhalten.
In Deutschland leben jetzt erstmals mehr als 84 Millionen Menschen.
Ende Juni wohnten bundesweit 843.000 Menschen mehr als zum Jahresende 2021. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum von 1%, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden heute mit. Hauptgrund war der Zuzug geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Einen Bevölkerungszuwachs dieser Größenordnung gab es seit der Wiedervereinigung nur in den Jahren 1992 wegen der Grenzöffnungen in Osteuropa und des Kriegs in Jugoslawien.
Sternzeit, 27. September. Wöchentlicher Raumfahrtmüll. Um die Erde kreisen mehr als 6000 Tonnen Weltraumschrott. Das sind ausgefallene Satelliten, alte Raketenstufen, abgesprengte Bolzen, Trümmer explodierter Tanks oder kollidierter Satelliten. Viele Schrottteile bleiben für Jahrhunderte oder noch länger in der Umlaufbahn. Der älteste Weltraummüll ist Vanguard 1. Dieser US-Satellit startete Ende der 50er Jahre und zieht noch immer um die Erde, ebenso wie die Raketenstufe, mit der er einst ins All gelangte. Der Satellit geriet auf eine sehr hohe elliptische Bahn, die etwa 4000 Kilometer von der Erde wegführt. Dort oben gibt es kaum Reibung an der dünnen Atmosphäre, die sonst für ein Absinken der Bahnen sorgt und damit für den Absturz des Weltraumschrotts. Im Schnitt fällt etwa einmal pro Woche ein Stück Raumfahrtmüll, das mehr als 1 Tonne wiegt, zurück zur Erde. Das meiste Material verglüht, nur selten erreichen Trümmer die Erdoberfläche. Klare Regeln zur Müllvermeidung gibt es nur auf der Erde, nicht aber im All. Dass Raketenteile und Satelliten nach ihrem Einsatz zügig gezielt zum Absturz gebracht werden, ist eine Empfehlung, an die sich viele Raumfahrtagenturen und Unternehmen halten. Eine verbindliche Vorschrift ist es aber nicht. China hat schon mehrfach über 20 Tonnen schwere Raketenstufen ungesteuert in die Atmosphäre eintreten lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei Trümmer Menschen oder Gebäude treffen, schätzen Fachleute auf etwa 1 zu 500. Dass Raumfahrtmüll bisher noch niemanden getötet hat, ist reines Glück.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2.